Ich starte mal mit einer Geschichte. Das ist immer ein guter Einstieg, finde ich. Ihr habt vorher schon gesehen, meine Frau hat ein Kind in der Hand gehalten, das uns nicht ganz ähnlich sieht. Dazu möchte ich was erzählen. Anfang diesen Jahres, ich glaube, es war im Februar, hatte meine Frau einen Traum. Wenn meine Frau Träume hat, dann ist das meistens was Bedeutsames, weil sie träumt fast nie. Und sie hat manchmal prophetische Träume. Bei unseren letzten Pflegekindern, das haben einige vielleicht schon mitbekommen, hatte sie auch einen prophetischen Traum, dass diese Kinder zu uns kommen würden, genau in der Nacht, wo sie aus der Familie herausgenommen wurden. Also es war wirklich von Gott schon angekündigt, ihr sollt diese Kinder bekommen. Sie hat Anfang dieses Jahres wieder einen Traum gehabt, von einer schwarzen Mutter, die zu meiner Frau sagt, kümmere dich um mein Kind. Und Kisi sagt schon ein bisschen so, ja, ich muss die Kurzversion machen. Und wir haben uns dann gefragt, okay, vielleicht kommt etwas. Wir hatten ja zu dem Zeitpunkt noch unsere beiden Pflegekinder Kim und Felix, die ja leider vor über 4 Wochen wieder aus unserer Familie herausgenommen wurden. Genau, wir beten weiterhin für sie. Wir freuen uns auch über jede Gebetsunterstützung. Wir danken auch jedem, der da weiter im Gebet an die Kinder denkt. Auf jeden Fall, nachdem die Kinder herausgenommen wurden, Kim und Felix aus unserer Familie, haben wir relativ bald einen Anruf bekommen vom Jugendamt Neu-Ulm. Es wäre wieder ein Kind da, das wir anschauen könnten, wo wir aufnehmen könnten, und das ist aus Berlin. Und dieses Kind ist schwarz. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben uns überlegt, wollen wir so schnell wieder ein neues Pflegekind, haben aber relativ schnell gesagt, ja, wir möchten dieses Pflegekind bei uns aufnehmen. Wir haben das durchgedacht und haben gesagt, okay, wir fahren nach Berlin. Wir sind also nach Berlin gefahren, in der Hoffnung, wir nehmen dieses Kind dann nach ein paar Tagen mit uns mit nach Hause. Wir kamen also an, haben den kleinen Daniel kennengelernt im Heim. Er hat ein Dreivierteljahr in einem Heim gewohnt und haben die Erzieher kennengelernt. Wir haben das Jugendamt in Berlin kennengelernt und es war alles super. Wir haben uns gut verstanden mit den Leuten. Die Leute vom Jugendamt haben gesagt, sie können sich vorstellen, Daniel uns mitzugeben. Und so ging das dann von vor einer Woche Mittwoch, bis zum Freitag hatten wir Gespräche und am Freitag hatten wir wieder ein Gespräch mit dem Jugendamt und wir haben dann die Situation mit Kim und Felix angesprochen und haben gesagt, wir glauben daran, dass diese Kinder zu uns zurückkommen und wir würden sie aufnehmen wieder bei uns, wenn das so sein sollte. Und dann hat das Jugendamt gesagt, okay, wenn das so ist, können wir euch Daniel nicht mitgeben, weil diese Kinder sind ungefähr gleich alt, wir wollen das nicht für Daniel und ihr müsst leider wieder nach Hause fahren. Es war sehr hart für uns, weil wir hatten ja schon mit der Hoffnung, das Kind mitzunehmen, die Reise auf uns genommen nach Berlin und es hat alles super geklappt und das war der einzige Punkt, der dagegen gesprochen hätte, Daniel mitzunehmen. Ich war ziemlich am Ende. Ich freue mich, dass ich nicht immer der Starke bin. In dem Fall war meine Frau die Starke, die sehr viel Glauben hatte und gesagt hat, nein, wir fahren nicht zurück. Ich glaube daran, dass wir Daniel mitnehmen sollen zu uns nach Hause. Und wir haben beschlossen, dann 2 Tage zu fasten und zu beten und Lobpreis zu machen, ganz viel. Einfach, um nochmal in diesen geistlichen Kampf zu treten und zu sagen, wir möchten Daniel mitnehmen. Wir glauben, dass Gott da zu uns gesprochen hat. Wir glauben nicht, dass wir umsonst da hochgefahren sind. Also haben wir gebetet und gefastet und Lobpreis gemacht und gekämpft und sind unangekündigt am kommenden Montag, also dem Montag darauf, ins Jugendamt gegangen. Früh morgens, sobald sie offen hatten. Sie hatten gedacht, wir sind wieder hier in Bayern. Standen wir vor der Tür. Sie war aber sehr offen und hat uns dann gleich reingelassen. Und wir haben nochmal ein Gespräch geführt, ganz kurz. Wir hatten keine neuen Argumente. Wir hatten ihnen alle Argumente schon vorgelegt gehabt. Wir hatten keine neuen Informationen, keinen neuen Stand. Wir saßen da dran und haben gesagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber wir würden Daniel so gerne mitnehmen. Daraufhin hat sich das Jugendamt 1 Stunde lang beraten. Wir mussten dann wirklich im erwartungsvollen Fieber mussten wir da warten, haben ganz viel Lobpreis gemacht in der Stadt und haben da auf der Straße gesungen und in so einem Café und haben gesagt, nein, wir müssen jetzt in dieser Zeit kämpfen, weil das ist ein geistlicher Kampf. Wenn Daniel in diesem Heim bleibt, dann wird es für seine Zukunft schlechter gehen. Wenn er niemanden findet, der ihn aufnimmt, wird er in ein anderes Heim verlegt werden, wo größere Kinder sind und er wird dort aufwachsen müssen und wird sehen müssen, wie immer nur kleinere Kinder von Eltern mitgenommen werden. Und wir haben gebetet und wir kamen wieder zurück zum Jugendamt nach 1 Stunde und sie sagen uns, wir dürfen Daniel mitnehmen. Ohne Argumente, ohne neuen Stand. Sie haben gesagt, die Entscheidung ist revidiert, ihr dürft Daniel mitnehmen. Und das war ein Riesenwunder, wo Gott getan hat. Und ich will ihn auch in dieser Predigt dafür wirklich loben und preisen, was er da getan hat. Ich hatte ein anderes Thema vor heute für die Predigt, aber aufgrund dieses Ereignisses habe ich mein Predigtthema umgeschrieben in das Thema Jesus Christus ist der Sieger. Amen. Jesus Christus ist der Sieger. Das möchte ich euch heute zeigen, nicht nur zeigen in der Schrift, sondern ich wünsche mir, dass der Heilige Geist das heute in unser Herz hineinspricht. Nicht nur durch dieses Wunder, nicht nur durch dieses Erlebnis, sondern in dem, was in eurem Leben auch passiert, was Gott in eurem Leben schon getan hat, möchte ich, dass wir erkennen, Jesus ist der Sieger. Und es soll nicht nur eine Phrase sein. Die Frage ist, die ich dir stellen möchte, glaubst du an diesen Jesus? Glaubst du an Jesus, den Sieger? Wisst ihr, der Jesus, an den ich glaube, der war das Wort, durch das alles geschaffen wurde. Der Jesus, an den ich glaube, das ist der, der als Mensch auf diese Erde kam, am Kreuz starb für unsere Sünden, damit Gott uns vergibt. Der Jesus, an den ich glaube, der ist aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Der Jesus, an den ich glaube, der hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Jesus, an den ich glaube, der hat eine Herrschaft von einem Meer zu anderen. Der Jesus, an den ich glaube, wird wiederkommen mit dem Schwert im Mund. Er wird würdig sein zu nehmen Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre und Lob. Das ist der Jesus, an den ich glaube. Nichts weniger. Genau dieses Bild vermittelt uns die Bibel von Jesus Christus. Jesus ist der Sieger. Glaubst du das heute Morgen? Glaubst du, dass Jesus genau der ist, von dem die Bibel spricht? Genau der. Und dass du nichts weglässt von dem, was geschrieben steht von Jesus Christus. Jesus ist der Sieger. Er ist überliefert in der Schrift. Und ich glaube an das Wort Gottes. Wisst ihr, es wird viel über Jesus erzählt. Es gibt Filme in der Neuzeit, wo beschrieben wird, wie Gott oder Jesus nochmal auf diese Erde kommt und sich dann in Menschen verliebt und ein bisschen albern dargestellt wird. Es gibt unglaublich viele Theologien über Jesus, was Jesus genau ist. Das soziale Evangelium, also Jesus war eigentlich hauptsächlich ein Wohltäter der Gesellschaft. Die Moslems sagen, Jesus war gewalttätig. Also es gibt so viele verschiedene Theorien und so viele verschiedene Theologien von Jesus Christus. Aber glauben wir an den Jesus, der im Wort geschrieben ist? Der wirklich auf dieser Erde gelebt hat? Ich sage immer, der Jesus, an den ich glaube. Aber es ist ja nicht mein persönlicher Jesus. Wisst ihr, das finde ich ist so eine Phrase, ja, mein persönlicher Glaube, mein persönlicher Jesus. Es ist nicht dein persönlicher Glaube und dein persönlicher Jesus. Wir glauben an eine und dieselbe Person. Wisst ihr, wenn ich zum Beispiel meine Frau sehr gut kenne und anderen Leuten von ihr erzähle, werde ich natürlich bestimmte Dinge erzählen, die vielleicht auch niemand anders weiß. Weil ich eine ganz bestimmte Beziehung zu meiner Frau habe. Und ich werde ein bestimmtes Bild von ihr vermitteln. Das ist klar. Und jemand anders, der sie kennt, zum Beispiel die Anni, wird wieder ein anderes Bild von Karin vermitteln. Weil sie auch anders kennengelernt hat. Das ist ganz natürlich. Das ist natürlich. Aber trotzdem glauben wir, beziehungsweise reden wir in dem Fall von einer und derselben Person. Wir sagen ja nicht, weil Anni diese Aspekte sagt und weil ich diese Aspekte sage, ist es eine andere Person. Wir müssen darauf schauen, dass das eine und dieselbe Person ist. Aber wenn jetzt Anni anfangen würde, Dinge zu erzählen über Karlin, wo ich sage, das kann nicht sein. Ich habe sie ganz anders kennengelernt. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wäre Karlin dann ein sehr wankelmütiger Mensch, der sich viel anpasst in der Gesellschaft, oder es wäre gelogen. Und Jesus hat sich nicht angepasst. Und Jesus passt sich auch nicht dieser Zeit an. Jesus ist der, der er ist. Der Name Gottes, Jahwe, heißt, ich bin der ich bin. Ich war immer. Ich habe mich nicht geändert. Und so ist es mit Jesus auch. Er hat sich nicht geändert. Das, was in der Schrift vor ihm steht, ist die Wahrheit. Und die Schrift sagt, er ist der Sieger. Er hat überwunden. Er ist nicht unser persönlicher Jesus. Es ist nicht nur unser persönlicher Glaube, sondern er ist der Retter der ganzen Welt. Nicht nur wir, nicht nur ich persönlich brauche die Vergebung von Jesus Christus, sondern die ganze Welt braucht den einzig wahren Jesus Christus. Es ist der Glaube an einen und denselben Gott. Wisst ihr, im Markus-Evangelium gibt es eine Geschichte, vielleicht könnt ihr auch gleich mit aufschlagen, Markus 8, ab Vers 27. Markus Kapitel 8, ab Vers 27. Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Wer sagst du, ist Jesus? Okay, manche sagen immer, Jesus ist mein Freund. Das stimmt, weil das hat er gesagt. Jesus ist unser Freund. Und dann lesen sie aber Sachen, wo Jesus über Hölle spricht. Matthäus 25 zum Beispiel. Wo er über die Endzeit spricht. Wo Jesus über ein Königreich spricht. Und diese Leute sagen, nein, 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 das ist doch nicht der Jesus, der mein Freund ist. Mein Freund Jesus, der wird nie so etwas sagen. Oder mein Freund Jesus ist ein ganz harter, das ist ein Kämpfer und der hilft nicht jedem, der will nicht jedem helfen. Das stimmt nicht. Wer sagst du ist Jesus? Wisst ihr, eine Beziehung zu einer Person wird maßgeblich davon beeinflusst, wie du über sie redest. Das, was wir aussprechen über Personen, wird oft Wahrheit. Entweder im wirklichen Leben, das ist einfach Psychologie, wenn man einem Kind immer sagt, es ist ein Versager, wird es in diesem Bewusstsein aufwachsen. Gut, wenn wir Jesus sowas sagen, dann kümmert es ihn wenig, weil er weiß, wer er ist, ja. Aber wenn wir uns selbst Dinge über Jesus sagen, die nicht stimmen, oder wenn wir sehr einseitig über Jesus reden, oder wenn wir anderen nur einseitig oder falsch von Jesus erzählen, werden sie genau dieses Bild von dieser Person bekommen und sie werden auch genau diesen Glauben auf diesen Fundamenten bekommen. Jesus Christus ist das Fundament unseres Glaubens. Das heißt, alles in unserem Leben sollte auf Jesus Christus aufgebaut sein. Die Frage ist, ist das bei dir in deinem Leben so? Wisst ihr, wir haben hier ganz unterschiedliche Leute sitzen. Wir haben hier Geschwister, die schon Jahrzehnte im Glauben sind. Wir haben hier Geschwister, die vielleicht neu bekehrt sind. Wir haben vielleicht auch jemanden hier, der noch gar nicht viel damit anfangen kann. Aber was ich dir sage ist, es ist egal, wie alt du bist, es ist egal, wie lang du gläubig bist, dieser Jesus, an den du glaubst, ist derselbe für einen Neubekehrten und für einen, der 30 Jahre lang bekehrt ist. Es kann aber sein, dass unser Bild sich verschwimmt, dass es durch Ereignisse in unserem Leben verunreinigt wird, dass es verfälscht wird. Kennt ihr das? Plötzlich, wir beten für eine Sache zu Jesus und sagen, Herr, hilf mir, und es passiert nichts. Also, plötzlich drehen wir das Bild von Jesus um und sagen, er will uns vielleicht gar nicht helfen, weil er hat mir nicht geholfen in dieser Situation. Obwohl wir vielleicht gar nicht realisiert haben, dass das Bessere schon längst eingetreten ist. Und dass Gott immer den besseren Plan hat. Glaubt ihr, wenn wir uns Jesus Christus anvertrauen, dass er uns einen schlechten Plan gibt? Er gibt uns einen guten Plan. Aber der gute Plan von Gott ist nicht immer unser Plan. Und nicht jede Gebetserhörung wäre gut für uns. Wir können gern dafür beten, dass wir stinkreich werden. Aber Jesus sagt, die Reichen haben es schwerer, ins Himmelreich zu kommen. Er wird uns das nicht immer erfüllen. Er hat einen Plan für unser Leben. Die Frage ist, vertraust du Jesus? Jesus, den Sieger, nicht nur dieser Welt, sondern auch in deinem Leben? Oder vertraust du deinen Plänen? Wer, sagst du, ist Jesus Christus? Wir lesen mal weiter. Sie antworteten ihm, also seine Jünger, diese Jünger, die mit ihm mitgelaufen sind. Einige sagen, du seist Johannes. Einige sagen, du seist Elia. Andere, du seist einer der Propheten. Das ist das, was in unserer Gesellschaft passiert. Jesus Christus ist nicht mehr der Christus, der Messias, sondern er wird runtergestuft. ja, das ist ganz schön, am Kreuz gestorben und aufgefahren und so weiter. Aber das, was er da gemacht hat in der Bibel, das ist heute nicht mehr gültig. Das, was er gesagt hat in der Bibel, das ist heute nicht mehr gültig. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist vielleicht manchmal zu hart, manchmal ist es zu allgemein gefasst, aber das gilt heute nicht mehr so. Wir müssen Jesus abstufen. Wir müssen sagen, heute ist er nur noch ein guter Ratgeber für unser Leben. Wir müssen sagen, heute ist er ja ein Gott, an den man glauben kann, wenn man schwach ist. Den braucht man nur, wenn man schwach ist. So reden die Leute über Jesus. Genau das sagen sie über ihn. An Jesus muss man nur glauben, wenn man ein Problem in seinem Leben hat. Ich sage euch, jeder Mensch hat ein Problem in seinem Leben, wenn er nicht an Jesus Christus glaubt. Dann hat er wirklich ein Problem. Aber er realisiert es nicht, weil der Satan kein Interesse daran hat, dass Leute an diesen Jesus Christus, besonders im Aspekt vom Sieg von Jesus Christus, glauben. Denn das ist das Schlimmste, was bei Satan passiert ist. Er kann uns alles lassen. Er kann uns lassen, dass Jesus tolle Sachen über das Miteinander gesagt hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so weiter und so fort. Bergpredigt. Tu Gutes denen, die euch hassen. Das kann man alles lassen. Wisst ihr warum? Weil der Humanismus zum Beispiel das auch gemacht hat. Im Humanismus ist das alles übernommen worden, was Jesus Christus gesagt hat, aber Jesus Christus wurde rausgestrichen und rausgekürzt. Sie haben gesagt, wir können doch unseren Nächsten lieben, wozu brauchen wir einen Gott? Wozu brauchen wir denn eine Religion? Wir können das doch selbst. Und dabei realisieren sie nicht, dass das Wichtigste, das Jesus getan hat, nicht ist, uns zu sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern uns zu sagen, es gibt eine Erlösung in Ewigkeit. Und es gibt eine Versöhnung mit Gott. Und das ist das Einzige, was immer rausgestrichen wird von Leuten, die gegen Jesus Christus kämpfen. Das wird rausgestrichen. Johannes schreibt, ihr könnt die Geister unterscheiden. Der Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und der Geist, der das nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Der Geist, der bekennt, dass Liebe deinen Nächsten ein toller Satz von Jesus ist, zeigt noch nicht, dass er von Gott ist. Das zeigt noch gar nichts. Wir sehen den Geist Gottes daran, dass er in unserem Herzen zeigt, ich bin ein Kind Gottes durch die Erlösung und durch den Sieg von Jesus Christus. Johannes der Täufer, Propheten. Natürlich hat er auch Dinge gemacht, die Propheten getan haben. Elia war ein Feuerprophet, der konnte Wunder tun. Jesus konnte auch Wunder tun. Das ist nicht die Essenz. Das ist nicht die Essenz. Menschen können sogar glauben, dass Jesus Christus Wunder getan hat. Das ist noch nicht die Essenz vom Wirken von Jesus Christus. Ihr kennt die Geschichte bei Mose. Mose kommt von dem Pharao. Gott sagt ihm, nimm diesen Stab und schmeiß ihn vor den Pharao. Und was haben die Priester des Pharao gemacht? Sie haben das Gleiche gemacht. Sagen deshalb die Leute, das sind auch die Leute, die vom Geist Gottes bewegt sind? Nein! Sie hatten einen anderen Geist. Alles können diese Leute versuchen zu imitieren. Die Dämonen können versuchen, Dinge zu imitieren. Aber was sie nicht imitieren können, ist eine ewige Errettung bei Gott. Das können sie nicht imitieren und das können sie nicht herbeiführen. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich habe mir vor kurzem ein Q&A, also Question and Answer, Fragen und Antwort Video angeschaut von einem Prediger, Ravi Zacharias heißt er. Und da wurde auch gefragt von Studenten, warum ist der Weg so schmal, der zum Heil führt? Weil das sagt Jesus. Der Weg ist schmal und wenige sind es, die auf ihm hinhergehen. Und Ravi hat geantwortet, für mich ist dieser Weg nicht schmal, weil ich auf ihm gehe. Aber Wahrheit bedeutet immer eine Exklusivität und bedeutet immer, dass Dinge ausgeschlossen werden. Leute fragen sich, warum ist nicht alles wahr? Warum ist nicht alles auf dieser Welt wahr? Weil Gott der ist, der er ist. Und er sich selbst treu ist. Und er verfälscht sich nicht. Aber es gibt nun mal zwei Seiten. Es gibt nun mal nicht nur Licht. Und es gibt nun mal nicht nur Toll. Und es gibt nun mal nicht nur Liebe, sondern es gibt auch die andere Seite. Das ist eine Bewegung heutzutage, wo Christen sagen, es gibt nur einen Himmel und es gibt keine Hölle. Warum sagt dann Jesus in Matthäus 25, redet er in der Endzeit über das Gericht und sagt, dass Menschen in die Hölle geworfen werden? Warum redet dann Jesus davon, dass wir lieber unsere Hand, unser Auge ausreißen sollen, bevor unsere Seele ins ewige Feuer geworfen wird? Warum sagt er das dann? Warum warnt er dann davor? Aber ich will das nicht wegstreichen, auch wenn es hart ist. Aber ich kann es nicht wegstreichen. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vor Gott vereinbaren. Ich könnte es mit meinem menschlichen, humanistischen Gewissen vereinbaren. Weil ich sagen würde, es wäre viel schöner, wenn alle Menschen automatisch gerettet würden. Egal, was sie glauben, egal, was sie tun, dass alle Menschen gerettet würden. Aber Jesus sagt das nicht. Also kann ich nicht hier vorne stehen und so etwas sagen. Jesus fragte sie, ihr aber, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Wisst ihr, das ist so wichtig. Du kannst doch einen Dreck darauf geben, was irgendwelche anderen Leute über Jesus sagen. Wenn du Jesus kennst und wenn du mit ihm läufst, wie diese Jünger es getan haben, dann ist nicht wichtig, was dein Nachbar sagt über Jesus, dann ist wichtig, was hat Gott dir gezeigt über Jesus und ist das übereinstimmend mit dem Wort Gottes? Was sagt das Wort Gottes über Jesus? Was hat Gott dir gezeigt? Wie hast du Jesus kennengelernt? Leute können dir viel von Jesus erzählen, aber ich glaube, dass der Geist uns Aufschluss gibt darüber, wer Gott wirklich ist und was Jesus Christus wirklich getan hat. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Wisst ihr, was Christus heißt? Christus heißt der Gesalbte. Und wisst ihr, wer gesalbt wurde zu dieser Zeit? Könige und Sieger. Jesus ist König. Er ist Sieger, auch in deinem Leben. Jesus ist Sieger. Er hat die Macht über alle Mächte, über alle Gewalten. Es gibt nichts, das nicht unter seiner Herrschaft ist. Nichts. Er konnte den Dämonen befehlen und sie mussten ausgetrieben werden und sie mussten hinaus aus diesem Körper. Er konnte Kranke heilen, er konnte Tote auferwecken, nichts ist ihm unmöglich. Nichts. Warum glauben wir, dass Gott jetzt plötzlich Dinge unmöglich sind, wo er doch seinen Geist auf diese Erde gesandt hat? Warum glauben wir das? Jesus hat so oft geklagt darüber, dass seine Jünger, dass die Menschen um ihn herum so kleingläubig waren. Immer wieder gibt es Stellen, wo der Mann kommt mit dem Kind, das epileptische Anfälle hat und sich ins Feuer wirft und so weiter, sagt er auch, wie lange muss ich noch unter diesem ungläubigen Geschlecht bleiben? Seinen Jüngern sagt er, warum seid ihr so kleingläubig, nur weil ihr einen Sturm seht? Warum glaubt ihr nicht, dass ich der bin, den ihr die ganze Zeit gesehen habt? Sie sehen im einen Augenblick, wie Jesus einen Toten auferweckt. Und im nächsten Moment haben sie Angst, dass Jesus sie nicht rettet, wenn sie in einem Sturm sind. Warum? Jesus Christus ist der Sieger in unserem Leben. Wisst ihr, ich rede jetzt die ganze Zeit über den Sieg von Jesus Christus. Der Sieg von Jesus Christus ist so weitreichend. Er hat die Schlüssel zur Hölle und des Todes. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, er hat die größte Macht, die es gibt, überwunden. Die Macht, die gegen das gekämpft hat, was Gott erstrebt mit uns, wurde besiegt durch Jesus Christus. Und wir haben durch seinen Tod den Weg zum Vater zurückzukommen. Jesus Christus kam nicht aus einem Selbstzweck. Er hat sich auch nie selbst verherrlicht. Er hat sogar den Leuten gesagt, erzählt nicht von mir. Hier, er gebot ihnen, dass sie niemanden von ihm sagen sollten. Gleich der nächste Vers. Er hat sich nicht selbst verherrlicht, sondern er kam im Auftrag des Vaters im Himmel, der schon seit Anfang der Welt sich gezeigt hat, im Volk Israel, in anderen Völkern und schließlich in der ganzen Welt verherrlicht wurde, bei den Heiden, durch den Heiligen Geist. Jesus Christus kam auf diese Erde, weil er dir anbieten möchte, es gibt ein ewiges Leben nach diesem irdischen Tod. Wir sind nicht für 80 Jahre geschaffen, wir sind für eine Ewigkeit geschaffen. Wir sind nicht hier für Essen und Trinken, für Spielen und Spaß geschaffen, sondern wir sind für eine innige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, geschaffen. Und das wird nur möglich durch Jesus Christus, weil das Problem ist, dass wir schuldig und sündig sind. Jeder von uns, jeder einzelne von uns, hat Dinge getan, die Gott hasst. Das ist so. Der Apostel Johannes sagt, wer nicht bekennt, dass er Sünde getan hat, in dem ist nicht die Wahrheit. Jeder von uns ist ein Sünder. Das will unsere Gesellschaft heute auch nicht hören. Wenn man Leute fragt, bist du ein guter Mensch, sagen sie, ja, ich bin ein guter Mensch, weil ich habe das und das und das und das getan. Ja, und dann fragt man sie, hast du schon mal gelogen? Ja. Ja, wie oft? Ja, schon ein paar Mal. Wie nennt man einen Menschen, der oft lügt? Lügner. Hast du deine Eltern schon mal nicht geehrt? Ja, oft. Okay, dann bist du ungehorsam. Und so könnte man durch die 10 Gebote allein durchgehen, ja, und den Menschen zeigen, wir an sich können das Gute nicht vollbringen. Ja, wir können Teile des Guten vollbringen, wir sind nicht immer schlecht, aber wir schaffen es nicht, dem Anspruch, der eigentlich bei Gott ist, zu genügen. Und deswegen hat er diesen Anspruch genommen. Und er hat gesagt, es geht nicht mehr um Gesetz, sondern es geht darum, dass ihr jetzt schon in dem lebt, was ich für euch vorbereitet habe, nämlich eine ewige Beziehung zu mir, eine Liebesbeziehung. Das bedeutet auch, dass ich euer Vater bin, dass ihr eurem Vater gehorcht. Aber euer Vater verdammt euch nicht, wenn ihr einen Fehler macht, wenn ihr schwach seid, sondern dann nimmt er euch an. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Was hat jetzt dieser Sieg von Jesus, dieser Sieg über alle Mächte, über alle Gewalten, über alle Krankheit, über allen Schmerz, weil das steht in der Bibel, das alles hat er besiegt am Kreuz. Was hat das jetzt genau mit mir zu tun? Bekomme ich das jetzt? Bekomme ich das automatisch? Das hat etwas mit dir zu tun, mit der Frage, bist du gerettet? Wisst ihr, Jesus war auf einer Rettungsmission. Und er hat seine Jünger weiter auf eine Rettungsmission geschickt. Ich finde es so interessant, dass in der Bibel nicht steht, machet alle Menschen zu Christen, sondern machet alle Menschen zu Jüngern. Und wenn wir anschauen, was die Jünger Jesu getan haben, dann sehe ich mich weit davon entfernt. Und deswegen ist es mir auch gerade mit der Jugendarbeit so wichtig. Es sind junge Leute, die den Älteren was voraus haben, nämlich noch große Träume und einen großen Glauben, und die was Neues erleben wollen. Das fehlt oft, wenn man älter wird. Das geht verloren bei vielen. Und diese jungen Leute sind noch feurig und sie sind offen für das Wort Gottes und sie wollen, dass etwas in ihrem Leben passiert. Und ich will ihnen nicht sagen, es wird nicht passieren, weil es bei manchen nicht passiert, sondern ich will ihnen sagen, das Wort Gottes sagt, es wird passieren. Ihr werdet für Kranke beten und es wird ihnen besser gehen. Ihr werdet größere Werke tun, als ich getan habe. Das sagt Jesus. Und daran glaube ich auch. Daran glaube ich wirklich. Bist du errettet? Das heißt, hast du dieses Geschenk von Jesus Christus angenommen? Hast du gesagt, ja, Herr, ich erkenne, ich bin ein schlechter Mensch. Das gehört dazu. Das nennt sich Buße in der Bibel. Es gehört dazu, zu erkennen, dass wir selbst nicht die Besten sind. Dass wir selbst nicht perfekt sind, dass wir selbst nicht gut sind, sondern dass wir eine Errettung brauchen. Ohne dieses Bewusstsein macht das alles keinen Sinn. Wenn wir glauben, wir könnten es auch selber, warum dann diesen Weg? Dann gibt es 1000 andere. Diesen Weg brauchen wir, weil wir es nicht schaffen und weil Jesus wirklich der einzige Weg ist, um uns zu versöhnen mit Gott. Bist du errettet? Hast du dieses Geschenk angenommen und gesagt, Herr, ich sterbe mit dir, wie in der Taufe dargestellt wird. Das heißt, ich gebe mein Leben auf. Meine Träume vielleicht, meine bestimmten Wünsche. Ich gebe es auf aus einem Grund, weil ich das tun will, was du mir sagst. Und weil ich diese Ewigkeit haben möchte und weil ich dich möchte. Ist das in deinem Herzen schon oder noch verankert? Und ist das dein Grund, auf den du baust? Nicht ein Teil deines Hauses, sondern der Grund, auf den du baust. Ist das diese Erlösung durch Jesus Christus oder ist es etwas anderes geworden? Das hat das mit unserem Leben zu tun. Aber noch mehr. In der Bibel, im Neuen Testament, gibt es drei Stellen über einen Siegespreis. Wir reden ja über Jesus, den Sieger, Jesus, den Überwinder, der aber nicht nur für sich selbst siegt, sondern in uns einen Sieg bewirken möchte. Darum geht es. Wir lesen im 1. Korinther Kapitel 9, könnt ihr auch gerne mit aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 9. Ab Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle. Aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Der Sieg wird in uns bewirkt. Wir sollen so laufen, das sagt Paulus hier an die Korinther. Er schreibt, nicht einfach dranhocken, nicht einfach warten, sondern streckt euch danach aus. Ich habe schon mal über dieses Thema auch gepredigt, diesen Kampf, wo ich gesagt habe, es sind aktive Sachen, die in der Bibel beschrieben werden. Jagen, ausstrecken, zu Gott kommen, nicht warten, nicht zurücklehnen. Was nichts mit Leistungsdruck zu tun hat, sondern mit einem Herzensschrei. Ich glaube, es gibt fast nichts Furchtbareres, als wenn Menschen, Prediger oder auch andere Redner, vorne stehen und jeder, der da sitzt, merkt, in dem ist kein Feuer. Er erzählt irgendwas, was vielleicht richtig ist, aber es ist nicht echt. Und dieses Feuer wünsche ich mir in uns. Das wünsche ich mir wirklich, dass wir neu bewegt werden vom Heiligen Geist. Dass wir wieder neu anfangen zu glauben, dass wir die Bibel lesen, auch wenn wir es 100-mal schon gelesen haben, dass Lazarus von den Toten auferstanden ist. Aber dass wir glauben, dass so etwas passiert, noch heute durch den Geist Gottes. Wir lesen in Philipper 3 ab Vers 12. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Versteht ihr? Es ist nicht, du musst das leisten, damit etwas in dir passiert, sondern wir lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Lass dich neu erfüllen von Gott. Lass dich neu erfüllen vom Heiligen Geist und gib dich nicht zufrieden mit dem, was für andere normal ist. Gib dich nicht damit zufrieden, das machen zu viele. Geb dich nicht damit zufrieden, was bei anderen normal ist, sondern geb dich damit zufrieden, was Gott uns versprochen hat. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wieder der Siegespreis. Wir werden einen Siegespreis bekommen, der unvergänglich ist, der nicht mehr genommen werden kann. Die Bibel sagt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Gar nichts. Nichts. Die Frage ist nur, wollen wir diese Liebe? Wollen wir diese Liebe noch? Oder haben wir eigentlich schon genug? Ich glaube, wir können nie genug davon haben. Der Feind, der Satan sagt dir, du hast genug. Der Feind sagt dir, es ist zu schwer. Der Feind sagt, du bist schon gerettet, jetzt kannst du machen, was du willst. Ganz gefährlich, liebe Geschwister. Das ist wirklich gefährlich. Das innere Feuer, der Heilige Geist, wird uns zeigen, was die Wahrheit ist. Und der wird uns neu beleben. Das wünsche ich mir. Der Sieg Jesu passiert in uns. Das ist sein Sieg, das wir gerettet werden. Aber nicht nur, dass wir gerettet werden, sondern, dass die Wahrheiten Gottes sich erfüllen. Hat Gott gesagt, du sollst eine schlechte Ehe haben? Sagt er es irgendwo in seinem Wort, du sollst eine schlechte Ehe haben? Hat Gott irgendwo in seinem Wort gesagt, du sollst gefangen sein von Pornografie? Hat Gott in seinem Wort irgendwo gesagt, du sollst nicht gerettet sein? Hat Gott irgendwo gesagt in seinem Wort, du sollst keine Freude in deinem Leben haben? Nein, er sagt genau das Gegenteil. Er sagt, ich möchte, dass ihr eine gute Ehe habt. Er sagt, ich möchte, dass ihr frei werdet. Denn Christus, der frei macht, der macht wirklich frei. Gott sagt, ich will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Gott sagt, ich will, dass ihr Freude verspürt in meinem Geist. Versteht ihr?
diese Gedanken, die da bei uns kommen, ist genau das Gegenteil von dem, was das Wort Gottes sagt. Aber unsere Erfahrungen und die Erfahrungen von anderen Menschen und der Feind, der das nutzt, will uns weismachen, dass das Wort Gottes nicht mehr wahr ist. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Ich möchte dich heute Morgen fragen, möchtest du, dass Jesus Christus in deinem Leben einen Sieg erringt? Vielleicht einen kleinen Sieg, aber vielleicht auch den größten Sieg, den du noch nie erfahren hast. Vielleicht können wir alle mal unsere Augen schließen. Himmlischer Vater, ich danke dir jetzt für dieses Wort und ich danke dir, dass du uns gerettet hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, Herr, dass du das Leben bist. Danke, dass du der Erretter bist und dass wir in dir die Erfüllung finden. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns sprichst, in jedem Einzelnen. Bitte sprich zu uns und mach uns deutlich, wo wir kein Vertrauen und kein Glauben mehr an deinen Sieg haben. Und ich würde dich einfach bitten, wenn du in deinem Herzen spürst, ich brauche diesen Sieg von Jesus, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben. Ich brauche die Errettung. Vielleicht brauche ich auch einen kleinen Sieg. Vielleicht habe ich zu kämpfen in meinem Glauben. Vielleicht habe ich zu kämpfen in meiner Familie, in meiner Ehe, sonst wo. Ich brauche einen Sieg von Jesus. Wir sind alle ehrlich und haben die Augen zu. Dann heb deine Hand. Dann heb deine Hand und ich will für dich beten. Danke, vielen Dank. Dankeschön. Vater, du siehst diese ganzen Hände. Du siehst diese Hände und ich danke dir, Herr, dass du jedes Gebet hörst und jedes aufrichtige Herz siehst und du hörst unseren Schrei. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt bei diesen Menschen, alle, die jetzt ihre Hand gehoben haben und auch alle, die sich vielleicht nicht getraut haben, Herr, du kennst unser Herz. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt etwas bewirkst in unserem Leben, dass wir verändert hier aus diesem Gebäude herausgehen. Heiliger Geist, ich glaube, dass du wirken kannst. Ich glaube, dass du wirken kannst in unserem Leben. Ich glaube, dass du jetzt etwas bewegen kannst. Ich glaube, dass du jetzt heilen kannst. Ich glaube, dass du jetzt in diesem Augenblick befreien kannst von Süchten. Das glaube ich. Ich glaube, dass du jetzt Eindrücke geben kannst. Ich glaube, dass du jetzt heilen kannst in Beziehungen. Herr, das glaube ich. Und ich bitte dich, dass du es tust. Danke, Vater, dass du treu und gerecht bist. Danke, Vater. Wir wollen dich jetzt erheben, auch in dieser Zeit im Lobpreis. Wir wollen deinen Namen erheben und wir wollen dich loben und preisen für alles, was du schon getan hast, für alles, was du tun wirst. In Jesu Namen. Amen.